Deutschlandfunk. Der Tag.
Das ist tragisch und ist ein historischer Fehler.
Ich glaube, dass die deutsche Bundesregierung da den Rechtspopulisten auf den Leim gegangen ist.
Gestern Einigung der EU-Innenminister zum Asylsystem auf EU-Ebene. Und diese Einigung wird ein politisches Nachbeben haben oder hat es schon. Da sind einige richtig schockiert, vor allem bei den Grünen, da knallt es jetzt. Heute also das Follow-up zum Gespräch gestern über die Grenzverfahren.
Ja, ich habe kontinuierlich die Angst, meinen jetzigen Arbeitsplatz zu verlieren oder eben den nächsten Vertrag nicht zu bekommen.
Also alle KonkurrentInnen versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen.
Sowas gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Arbeitsfeld. Mitarbeiter, die einen Bachelor, einen Master und sogar einen Doktortitel haben, aber trotzdem an ihrer Hochschule, an ihrem Institut immer noch als Nachwuchs gelten, als die Küken, die nicht ausreichend qualifiziert sind für eine ganz normale, unbefristete Stelle, auch wenn sie schon vielleicht weit über 40 sind. Das Gesetz, das dafür mitverantwortlich ist, wird gerade reformiert, aber da droht der große Systemwandel eher zu einem kleinen Reformchen zu verkümmern. Und Donald Trump muss wieder vor Gericht, ob ihm diese neue Klage jetzt wirklich mal gefährlich werden könnte. Auch das ein Thema in der Tag am 9. Juni 2023. Ich bin Josephine Schulz.
Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen.
So sieht Nancy Faeser die Einigung über ein neues Asylsystem der Innenminister gestern am späten Abend auf EU-Ebene. Aber viele sehen das ganz anders und finden, da wurden im Grunde die Menschenrechte einfach mal so zugunsten von Abschottung geopfert. Denn wenn das so käme, dann würde es für Menschen mit schlechten Aussichten auf einen Schutzstatus Vorverfahren an den EU-Außengrenzen geben, in möglicherweise haftähnlichen Lagern und dann eben direkt die Abschiebung in ein angeblich sicheres Land außerhalb der EU. Über solche Grenzverfahren, was das bedeuten würde, haben wir gestern hier im Podcast schon ausführlich gesprochen. Also das gerne nochmal nachhören für alle, die es verpasst haben. Und nun sagen jedenfalls viele Grüne in Deutschland, dem hätte Nancy Faeser, dem hätte Deutschland niemals zustimmen dürfen. So einen Scheiß werde ich nicht mittragen und vertreten. Das kann man zum Beispiel auf Twitter lesen von einer grünen Politikerin. Also da brodelt es jetzt richtig. Katharina Hamberger ist uns zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Katharina.
Hallo Josephine.
Also Nancy Faeser hat für Deutschland gestern in diesen Verhandlungen auf EU-Ebene jetzt nicht so richtig viel durchbekommen, ist zumindest die Analyse vieler. Sie wollte ja zum Beispiel Familien mit Kindern von diesen Grenzverfahren ausnehmen, hat alles nicht geklappt. Jetzt kommt sie zurück und muss sie jetzt erstmal zu Kreuze kriechen, weil alle finden, dass sie richtig schlecht verhandelt hat.
Also das glaube ich, kommt drauf an, wie man fragt, ob sie schlecht verhandelt hat. Also von der deutschen Position würde ich sagen, ist sie gar nicht so weit weg, was da am Ende rausgekommen ist. Dass der große Punkt, den sie eben nicht durchgebracht hat, das hat sich aber vorher auch schon ein bisschen angedeutet, war eben, dass Familien mit minderjährigen Kindern von diesen sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Und das ist gerade für die Grünen, aber auch für die Familienministerin ein großer Punkt gewesen. Deswegen sagt die Familienministerin jetzt auch, Lisa Paus, das ist für sie deshalb sehr problematisch und sie hat sich deshalb nochmal für eine Protokollnotiz eingesetzt. Also das heißt so ein Zusatz zu dem Ergebnis von gestern, die auch Portugal, Irland und Luxemburg unterschrieben haben und in der man nochmal klar macht, wenn es in die Trilogverhandlungen geht, also dann unter anderem mit dem Parlament, mit dem EU-Parlament, dann möchte man sich hier nochmal für Verbesserungen einsetzen. Insgesamt, wenn man aber zumindest auf die Bundesregierung schaut, dann sagt man, naja, also das ist halt ein okayes Ergebnis im Rahmen der Möglichkeiten, auch wenn man bittere Pillen hat schlucken müssen, wie eben diese Geschichte mit den minderjährigen Kindern in den Familien und den Grenzverfahren.
Du hast jetzt die Grünen schon angesprochen. Von denen nimmt man jetzt doch anderes wahr als ein okayer Kompromiss. Da hört man auch einiges an Wut, aber vor allem Uneinigkeit. Also schon die beiden grünen Chefs, Ricarda Lang und Omid Nuripur, die bewerten das offenbar ziemlich unterschiedlich. Was ist da los bei den Grünen?
Ja, also man hat ja vor diesem Kompromiss schon oder vor den Verhandlungen schon gemerkt, da brodelt ganz schön was, also bei der SPD auch, aber auch vor allem bei den Grünen. Die Richtung dieses Kompromisses hat sich ja schon angedeutet. Also diese Grenzverfahren waren ja schon im Gespräch, auch diese Lösung mit den sicheren, sogenannten sicheren Drittstaaten, muss man ja sagen. Und auch die Frage der Menschenrechte war schon eine ganz große in diesem ganzen Verfahren jetzt. Und da gab es ja viele Grüne, mittlerweile glaube ich 800, die sich vorher ausgesprochen haben und gesagt haben, wir wollen das alles nicht, wir finden das eigentlich nicht gut und das ist nicht im Sinne unserer Partei. Und das hat sich jetzt eben Bahn gebrochen nach dieser Einigung. Also die Bundesregierung hatte eine geeinte Position, steht hinter der auch nach wie vor, kann auch schlecht dahinter zurück, natürlich zu sagen, wir haben uns geeinigt und wir gehen da rein und jetzt lösen wir alles wieder auf. Sondern Deutschland wollte dem zustimmen und war auch bereit, eben gewisse bittere Pillen zu schlucken. Bei den Grünen in der Partei selber geht es jetzt wirklich um ein zentrales Thema. Also neben Klimaschutz ist eben dieses Thema Geflüchtete, Schutz von Geflüchteten, so ein wichtiges Thema, dass man sich da jetzt auch eben nicht zurückhält. Und man kommt eben in der Einschätzung über diesen Kompromiss zu, naja, sehr unterschiedlichen Bewertungen, wie du schon gesagt hast. Also der eine Parteichef Omid Nuripur sagt, naja, alles nicht so gut, aber am Ende des Tages sind es doch Verbesserungen, materielle Verbesserungen. Und Ricarda Lang wiederum auf der anderen Seite, die sagt, naja, also eigentlich hätte Deutschland diesem Kompromiss gar nicht zustimmen dürfen. Da zeigt sich schon ein ganz schöner Riss in der Partei.
Und wozu glaubst du, führt das? Also steht da jetzt die Rebellion bei den Grünen an gegen deren Führungspersonal, gegen deren Minister?
Das, glaube ich, versucht man gerade so ein bisschen einzuhegen. Also es ist zum einen so ein Thema, bei dem man nicht sagt, wir wollen den Streit verbergen und wir stehen jetzt Reih und Glied hinter unserer Bundesregierung, weil das Thema eben doch so wichtig ist für die Grünen. Gleichzeitig hat man heute schon in der Wortwahl auch bei der Parteispitze und auch bei der Fraktionsspitze gestern bei Twitter gemerkt, man will nicht so den Streit heraufbeschwören, sondern man betont in jedem Statement den Respekt für die Position des anderen. Ja, also man geht jetzt nicht aufeinander los. Man hat das ja auch, glaube ich, bei anderen Parteien schon gesehen, was da passiert, wenn man da intern aufeinander losgeht, gerade bei diesem Thema. Die CSU, würde ich sagen, ist da so ein Beispiel für. Und da soll jetzt ein Diskussionsprozess stattfinden, wo der hinführt. Das wird ganz interessant, aber den will man jetzt eben anstoßen.
Du hast jetzt die Familienministerin auch angesprochen und diese Protokollnotiz. Ich habe auch aus der SPD heute schon Stimmen gehört, die diesen Kompromiss so naja finden und sagen, sie wollen da schon gerne noch was dran ändern. Ist das denn realistisch? Können deutsche Parlamentarier überhaupt noch was daran ändern, wenn die Einigung unter den EU-Mitgliedstaaten jetzt durchgegangen ist?
Die können zumindest nichts mehr ändern, was auf EU-Ebene dann entschieden wird. Das ist etwas, was die Bundesregierung macht. Also es ist nichts, was wir hier mit einem Gesetz hinterlegen und dann stattfindet. Aber es gibt gewisse Dinge, die wir schon als nationales oder wo das nationale Parlament schon nochmal Entscheidungen hat. Also wenn es zum Beispiel um diese sicheren Drittstaaten geht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass es ja Flüchtlinge gibt, die eben über sogenannte sichere Drittstaaten in die Europäische Union kommen. Und wenn sie aus diesen Staaten kommen, dann kann es sein, dass ihr Asylverfahren als nicht zulässig gilt. Und dann können sie in diese sicheren Drittstaaten wieder abgeschoben werden. Was allerdings ein sicherer Drittstaat ist, das scheint so zu sein, dass das in Erwägung der einzelnen Länder dann wiederum liegt, die diese Verfahren durchführen. Und es gibt Länder, die sagen, naja, uns reicht es schon, wenn jemand durch dieses Land nur mal durchgekommen ist und damit eine Verbindung zu diesem Land hat, während zum Beispiel Deutschland und Frankreich gesagt haben, also uns reicht das eigentlich nicht aus. Also da scheint schon noch gewisse Spielräume da zu sein, wo man dann möglicherweise auch parlamentarisch oder zumindest mit Einfluss des Parlaments etwas drehen kann oder sagen kann, da sind wir als Deutschland nochmal, haben nochmal eine extra Position und wollen das auch durchsetzen.
Lass uns trotzdem nochmal auf die Koalition gucken. Olaf Scholz hat sich ja in letzter Zeit häufig, so sehen das jedenfalls viele, auf die Seite der FDP geschlagen, weil er vielleicht auch Angst hatte, dass die ihm von der Fahne gehen. Würdest du sagen, er muss jetzt vielleicht auch mal wieder in die andere Richtung gucken, weil sonst am Ende die Grünen sind, die sagen, so nicht mehr mit uns?
Ja, ich glaube zumindest, dass es für Olaf Scholz jetzt schon eine Aufgabe wird, diese Koalition weiter zusammenzuhalten, weil eben genau das, was du sagst, ne, nicht mit uns von den Grünen, das könnte jetzt eben dann vielleicht bei zukünftigen Projekten nochmal kommen, dass man sagt, naja, wir haben uns jetzt hier haben wir eingelenkt bei diesem wichtigen Thema Asyl. Dafür wollen wir vielleicht auf der anderen Seite auch wieder was haben und uns dann da möglicherweise zum Beispiel gegen die FDP bei etwas durchsetzen. Also es macht insgesamt das Regieren in dieser Koalition nicht einfacher, würde ich sagen, dass es jetzt so rumort bei den Grünen jetzt auch nochmal zusätzlich, weil es ja eben vorher schon nicht ganz so harmonisch und rund gelaufen ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit noch auswirkt. Für Deutschland, für Olaf Scholz insgesamt, glaube ich, war es aber schon wichtig, dass er jetzt zumindest hier diesen Schritt gegangen ist, dass man auf EU-Ebene was durchgesetzt hat, weil man natürlich auch weiß, das ist jetzt die einzige Chance, das zu machen. Die Europawahl kommt noch und wenn man das zum Wahlkampfthema macht im Europawahlkampf, dann wäre wäre das wahrscheinlich noch mal extremer für auch für die Ampel, würde ich sagen.
Okay, interessant. Danke dir, Katharina.
Gerne.
Also eins muss man ja bei Donald Trump schon irgendwie bewundernd anerkennen. Den kriegt einfach wirklich nichts kaputt. Egal welcher Vorwurf, seine Fans sind immer weiter am Start und er arbeitet weiter an seinem politischen Comeback. Jetzt steht eine neue Anklage auf dem Plan. Dieses Mal geht es um die geheimen Dokumente aus dem Weißen Haus, die bei ihm zu Hause gefunden wurden. Und die Frage ist ja, ob ihm dieses Verfahren jetzt wirklich mal gefährlich werden kann und vielleicht sogar seine Präsidentschaftskandidatur verhindern könnte. Oder was wäre, wenn er Präsidentschaftskandidat wird, aber dann verurteilt wird? Das kann uns jetzt alles Doris Simon in den USA erklären. Hallo Doris.
Hallo, ich hole mir mal das Mikro. Moment. So, ja, so, mehr geht gar nicht.
Gut, Doris, dann lass uns einfach starten. Welche Verbrechen oder Vergehen werden Donald Trump da jetzt vorgeworfen mit dieser neuen Klage?
Ganz genau wissen wir das noch nicht, weil die Anklage noch nicht veröffentlicht worden ist. Aber die Anwälte von Donald Trump sind gestern Abend informiert worden vom Bundesjustizministerium. Und danach geht es um 7 Anklagepunkte. Vor allem um den angeblich falschen Umgang mit Verschlusssachen, die er nach seinem Ausscheiden aufbewahrt hat aus dem Präsidentschaftsamt, und die angebliche Behinderung von Versuchen, diese Verschlusssachen wieder zurückzubekommen.
Okay. Bei dieser anderen Anklage, bei der letzten Anklage in New York, auch da läuft ja das Verfahren noch, da ging es ja um diese Schweigegeldzahlung an einen Pornostar und wie dieses Geld deklariert wurde. Da waren ja viele so, naja, ganz schön dünn, was sich die Staatsanwaltschaft da so zusammen geschustert hat. Mal gucken, ob das was wird. Wie ist das jetzt in diesem Fall? Ist da die Beweislast erdrückender? Weil ich meine, die Dokumente, die hat man ja bei ihm gefunden. Das lässt sich ja jetzt erstmal schlecht abstreiten.
Ja, das ist das eine, und es sind eben nicht ein paar Dokumente, um das nochmal klar zu machen, weil viele sagen, naja, der Biden hatte doch auch welche und der Vizepräsident Mike Pence auch welche. Ja, die hatten alle Dokumente und viele Präsidenten haben welche mitgenommen, weil bei so einem Umzug dann auch mal was mitgeht. Aber sowohl Präsident Biden als auch der frühere Vizepräsident Mike Pence haben, als die Nationalarchive, wo nämlich alle Dokumente hingehören, gesagt haben, Moment, habt ihr noch was, ist da noch was, sofort gesagt, wir geben euch alles zurück. Das Problem bei Donald Trump war, dass die Nationalarchive mehrfach über den Verlauf von 1,5 Jahren gesagt haben, da müssen noch Dokumente sein. Und immer wieder scheibchenweise sind ein paar Dinge zurückgegeben worden von Donald Trump und seinen Anwälten. Aber anschließend hieß es, es gibt nichts mehr, es ist nichts mehr da. Es gab richtige Verhandlungen mit denen. Und daraufhin kam im letzten Sommer ja diese Durchsuchung in Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump in Florida. Und zu der konkreten Frage, wie belastbar ist diese Anklage? Diese Anklage ist die, die Donald Trump am gefährlichsten werden könnte, weil eben das Gesetz, auf dem die Anklagepunkte basieren, das Spionagegesetz, das ist ein erprobtes Gesetz. Und da wird auch bei anderen Leuten nicht gefackelt, wenn Menschen Materialien, die Staatsgeheimnisse sind, zurückhalten. Darauf stehen Haftstrafen.
Okay, das wollte ich dich gerade fragen. Was droht ihm denn, wenn er in allen oder vielen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden würde am Ende?
Also Haftstrafen sind eine sehr reale Sache. Und der Rechtsexperte des Radiosenders NPR sagte heute Morgen, er habe sich durch die Fälle, in denen jemand angeklagt wurde, aufgrund dieses Spionagegesetzes durchgewühlt der letzten 20 Jahre. Und in ähnlich gelagerten Fällen von einer solchen Schwere hätten fast alle Angeklagten versucht, erstmal hätten sie auf schuldig plädiert und dann versucht, darüber eine mildere Strafe zu erreichen.
Aber ihm müsste jetzt quasi nachgewiesen, oder was müsste ihm nachgewiesen werden, damit er schuldig gesprochen wird? Dass er das böswillig, oder wie heißt das, dass er das mit Vorsatz gemacht hat und auch mit Vorsatz die Ermittlungen behindert hat und nicht einfach aus Versehen da so ein paar Kartons im Keller verschwunden sind?
Ganz genau das. Und da scheint es eben Material zu geben, was genau das belegt. Videomaterial, was zum Beispiel zeigt, dass vor einem Besuch der Leute aus den Nationalarchiven Kisten umgeräumt wurden. Und es gibt wohl ein Tondokument, in dem Trump darüber redet, dass er ein geheimes Dokument hat, und zwar über mögliche Angriffskriege, einen möglichen Angriff gegen den Iran. Und aus diesem Dokument, dem Audio, wird klar, dass Trump genau weiß, dass er dieses Dokument nicht haben darf.
Wie sieht denn der Zeitplan bei dieser Klage oder bei diesem Verfahren aus? Könnte es theoretisch so sein, dass er noch vor den Präsidentschaftswahlen verurteilt werden könnte. Und was würde das dann bedeuten? Also jetzt mal ganz krass sozusagen in die Zukunft gedacht, könnte jemand Präsident werden, der im Knast sitzt?
Darauf mal schnell schon mal gesagt, ja, theoretisch ja. Und jetzt noch mal zum Anfang der Frage. Theoretisch könnte dieser Prozess fertig sein vor der Wahl. Praktisch ist das alles andere als sicher. Und ja, wenn wir mal ganz weit in die Zukunft schauen und spekulieren, wie gesagt, wir kennen noch nicht mal die offizielle Anklage, dann könnte auch ein Donald Trump, der vor Gericht steht, Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden. Er könnte bei den Wahlen im November nächstes Jahr antreten und er könnte auch gewählt werden. Er könnte sogar Präsident sein und dann verurteilt werden zu Haft und weiter Präsident bleiben. Es gibt kein Gesetz in den USA, das das verbietet.
Aber jetzt wirklich sehr weit in die Zukunft gedacht, aber er würde dann wahrscheinlich nicht ins Gefängnis gehen, wenn er schon Präsident ist, weil er dann die Macht hätte, das alles abzuräumen oder Immunität hätte.
Da bin ich nicht sicher, aber wenn wir in die Vergangenheit schauen, wenn Präsidenten oder Vizepräsidenten wie Spiro Agnew, wenn denen Dinge nachgewiesen wurden, hat sich trotzdem immer ein Weg gefunden, dass die nicht ins Gefängnis gegangen sind. Richard Nixon zum Beispiel auch.
Jetzt ist er ja noch nicht mal Präsidentschaftskandidat. Wir haben jetzt schon sehr weit in die Zukunft geguckt. Glaubst du, das schreckt die Republikaner in den Vorwahlen ab, diese neue Klage, wenn diese Möglichkeiten, die wir jetzt diskutiert haben, im Raum stehen?
Schichten wir das mal ab. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Parteioffiziellen anschauen, die Parteiführung, die stehen in diesem Fall alle geschlossen hinter ihm. Da ist die Rede von Hexenjagd, von Bananenrepublik, von dreister Instrumentalisierung der Macht und dass man die Regierung Biden dafür zur Verantwortung ziehen würde. Und das sind keineswegs jetzt nur Kommentare von irgendwelchen radikalen Trumpisten. Da ist der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der es gesagt hat. Da ist auch Trumps Konkurrent, sein schärfster Konkurrent, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat sich auch so geäußert. Und was die republikanische Basis angeht, der Trump-Anteil darunter, der große Trump-Anteil, den wird das überhaupt nicht irritieren, sondern das wird eher dazu führen, dass noch mehr Menschen Geld spenden für seine Kampagne.
Also es kann ihm quasi auch nutzen, weil er sich dann immer so inszenieren kann.
Es kann ihm nutzen. Absolut. Das Einzige, was ich sage, es ist vielleicht die Menge der Verfahren, die einfach logistisch auch schwierig für ihn wird und die vielleicht bei manchen unabhängigen Wechselwählern dazu führen wird, dass sie sagen, ach, der vielleicht doch nicht. Denn wie gesagt, du hast es am Anfang erwähnt, er hat dieses Verfahren, was im März in New York beginnt. Jetzt kommt dieses Verfahren auf ihn zu und dann ist sehr wahrscheinlich, dass es auch im August zur Eröffnung einer Anklage kommen könnte. In Atlanta, da geht es um die Wahlmanipulation bei der Wahl 2020.
Einen anderen Punkt wollte ich noch ansprechen, weil du jetzt gerade Ron DeSantis gesagt hast, über den haben wir hier letztens im Podcast schon mal gesprochen, dass er auch Präsidentschaftskandidat werden will. Inzwischen haben sich auch andere aus der Deckung gewagt, zum Beispiel Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident. Was hältst du von seiner Kandidatur oder allgemein jetzt vom Kandidatenfeld? Wird es da jetzt nochmal richtig interessant?
Interessant würde ich nicht sagen. Das Kandidatenfeld ist inzwischen riesig groß, aber zum Beispiel Mike Pence. Mike Pence ist bei ganz vielen Republikanern durch, weil er zwar 4 Jahre lang der superloyalste Vizepräsident war, den sich Donald Trump wünschen konnte, aber inzwischen hat eben Mike Pence deutlich Abstand gewonnen zu dem früheren Präsidenten. Und das geht für sehr viele Republikaner einfach heute immer noch nicht. Und es gibt natürlich Kandidaten, die erklärt anti-Trump sind, diese Never-Trump-republikanischen Kandidaten, wie zum Beispiel der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Aber die haben was im Angebot, was die republikanischen Wähler einfach nicht haben wollen. Die wollen keine Anti-Trumper. Mhm. Deswegen bleibt nach wie vor der interessanteste Konkurrent Ron DeSantis, aber der liegt immer noch mit einem deutlichen Abstand hinter Donald Trump. Auf der anderen Seite, es sind ja noch einige Monate bis zu den republikanischen Vorwahlen.
Genau, und in der Zeit werden wir dich sicher auch noch ein paar Mal hier im Podcast hören. Vielen Dank, Doris.
Gerne.
Mit Anfang, Mitte 40 noch nie eine Festanstellung gehabt, aber dafür eine ganze Reihe Ordner zu Hause mit zig Kurzzeitverträgen der letzten Jahre. Dazwischen immer mal wieder Arbeitslosengeld zur Überbrückung. Und die Familienplanung erstmal auf irgendwann verschoben, weil wer weiß, wo und ob man nächstes Jahr noch einen Job hat. Das alles ist, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, gar kein unwahrscheinlicher Fall.
Und es gibt wahnsinnig wenig Stellen. Wir haben ausgerechnet, dass 31% der Postdocs überhaupt eine Chance haben, ihren Beruf dauerhaft auszuüben. Das heißt, 69% der Leute gehen leer aus. Und ob sie jetzt zu den Leuten gehören, die leer ausgehen oder nicht, das wissen sie, wenn sie Mitte 40 sind. Und da ist es jetzt nicht so, dass die freie Wirtschaft oder andere Branchen auf sie gewartet haben.
Das war Amrei Bar, Juniorprofessorin und Mitglied der Initiative Ich bin Hanna, die diese Zustände seit mittlerweile 2 Jahren anprangert. Und zumindest haben sie es geschafft, dass auch die Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP dann irgendwann das gesagt hat.
Die Befristungsquote der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist allen Verbesserungen zum Trotz nach wie vor noch viel zu hoch. Diesen Punkt nehmen wir ernst. Wir wollen erreichen, dass die Befristungsquote sinkt, vor allem bei den Promovierten.
Wir befinden uns jetzt im Prozess der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Vor kurzem gab es Eckpunkte einer Reform, die der Ministerin aber von allen Seiten um die Ohren gehauen wurden. Und diese Woche kam dann ein neuer Entwurf. Aber auch der löst bei den Menschen, die es betrifft, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht unbedingt Jubelstürme aus. Und auch SPD und Grüne sagen, nee, also so haben wir uns das nicht vorgestellt mit dem angeblichen großen Wurf. Mit Christine Westerhaus kann ich jetzt über die Kritik und die verschiedenen Sichtweisen sprechen. Sie beschäftigt sich als Wissenschaftsjournalistin viel damit und kennt das auch aus eigener Erfahrung. Einige unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen, glaube ich, die Ausgangslage ganz gut. Das lese ich jetzt mal so raus aus den Mails, die wir bekommen. Aber weil das doch ein bisschen komplex ist, dieses System, wenn man da nicht drin steckt, sage ich nochmal ganz fix, wie der Status quo bisher ist, damit auch alle mit an Bord sind. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bisher regelt, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maximal 12 Jahre lang befristet beschäftigt werden dürfen. 6 Jahre, bis sie ihre Doktorarbeit fertig haben und dann nochmal 6 Jahre nach der Doktorarbeit. Und innerhalb dieser Zeit können sie im Grunde immer wieder neue befristete Verträge bekommen, die dann teilweise auch nur ein Jahr laufen. Und wenn sie 12 Jahre rum sind und man dann keine feste Stelle, zum Beispiel eine Professur bekommt, dann ist für viele an der Stelle auch Feierabend in der Wissenschaft. So, jetzt liegt der neue Reformvorschlag für dieses Gesetz auf dem Tisch. Der kam diese Woche. Und Christina, ganz knapp zum Anfang, damit wir wissen, worüber wir reden. Was wären da jetzt die wichtigsten Änderungen?
Ja, also in dem neuen Entwurf des BMBF, da wäre ja die Höchstbefristungsdauer nach der Doktorarbeit 4 Jahre gewesen. Also 4 Jahre hätten Postdocs dann weiter befristet angestellt werden können. Plus nochmal 2 Jahre mit Anschlusszusage. Und Anschlusszusage heißt, nach diesen 2 Jahren wären sie dann eben auf jeden Fall fest angestellt worden.
Gerade diese Postdoc-Phase, die du jetzt angesprochen hast, also die Zeit nach der Promotion, ist ja, glaube ich, auch das, was am allermeisten umstritten ist, ne? Und von den Betroffenen hört man jetzt, dass dieser Referentenentwurf sie jetzt nicht so wirklich glücklich macht. Warum wird das nicht als Verbesserung gesehen von denen?
Na, das Problem ist, dass man eben nicht gut planen kann, wenn man so lange befristet angestellt ist. Also man weiß ja nicht, ob man dann in der Wissenschaft noch eine Chance hat. Man weiß auch nicht, wo man eine Anschlusszusage bekommt, also ob man dann vielleicht umziehen muss und ob das eben überhaupt passiert. Und wenn man jetzt nach der Doktorarbeit 6 Jahre im Wissenschaftsbetrieb gearbeitet hat, dann hat man ja auch wirklich unglaublich lange auf ein Pferd nur gesetzt. Also Studium plus Doktorarbeit plus Postdoc. Dann sind ja viele auch schon jenseits der 40, bevor sie dann ihre erste feste Stelle haben. Oder sie fliegen dann eben raus und dann sind sie für viele andere Jobs schon zu alt und auch überqualifiziert, muss man sagen. Und dann ist es eben schwer umzuschwenken und sich noch in der freien Wirtschaft umzugucken und da sich einen Job zu suchen. Also den WissenschaftlerInnen, denen geht es einfach um bessere Planbarkeit und Zukunftsperspektiven.
Aber wenn dieser neue Vorschlag jetzt ist, nach der Promotion nochmal 4 Jahre befristet beschäftigt sein können und danach theoretisch nochmal 2 Jahre befristet, aber nur wenn es dann sozusagen eine sichere Zusage gibt, für dich geht es hier auch weiter mit einer festen Stelle. Wenn du jetzt sagst, nee, eigentlich wollen die viel schneller die Entscheidung, wenn die jetzt schon nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren nach der Promotion käme, dann hieße das ja auch für viele noch schneller raus aus dem Wissenschaftssystem und da wäre dann einfach Ende. Was wäre daran besser?
Naja, der Vorteil wäre eben, dass du dann planen kannst. Dann weißt du eben frühzeitig, okay, hier gibt es jetzt keine Chance für mich. Und dann muss ich mich eben rechtzeitig nach was anderem umsehen.
Von 6 Jahre Befristung nach der Promotion auf 4+2 Jahre klingt jetzt auch nicht wirklich nach so einem großen Unterschied, eher nach so einem kleinen Mathe-Spiel. Grüne und SPD sind auch nicht so super zufrieden. Also auch in der Ampel findet man diesen Vorschlag offenbar nicht richtig gut. Woran liegt das, dass da jetzt so ein Mini-Reformchen vorgelegt wird von der FDP-Ministerin und kein wirklich großer Wurf, den sich vielleicht viele erhofft hätten?
Naja, das FDP-geführte Bundesforschungsministerium, das ist ja dann doch eher auf der Seite der Arbeitgeber geblieben. Also für die ist es ja auch ein Vorteil, wenn sie einfach viele junge, engagierte WissenschaftlerInnen einfach länger, ich sage jetzt mal, an der langen Leine führen können. Das heißt ja immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wobei das Argument natürlich auch nicht so ganz stimmt. Es ist nicht so, dass Menschen in befristeten Anstellungen mehr leisten als Festangestellte. Und ein Problem ist ja auch, dass sehr viel akademisches Wissen ja auch verloren geht, wenn Leute in so einem, ich sag mal, Personalkarussell einfach häufig ausgetauscht werden, dann geht ja auch total viel Wissen verloren. Denn es dauert ja in vielen Bereichen sehr lange, bis jemand eingearbeitet ist. Also vor allem in den Naturwissenschaften, da muss man manchmal ja aufwendige Labortechniken lernen. Und das ist dann ja weg, wenn jemand dann ausscheidet.
Aber dann stellt sich ja umso mehr die Frage, warum die FDP-Ministerin dann so einen Vorschlag vorlegt.
Das ist eben die Argumentation, es heißt ja immer so schön, dieses Argument des Verstopfens. Ne? Also da werden die freien Stellen werden eben mit den Leuten verstopft, die dann eben feste Anstellungen bekommen und deswegen könne keine Innovation stattfinden. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Ja, man versteht es eigentlich nicht so richtig, was dahinter steckt, weil es hat sich in der Praxis eigentlich nicht so dargestellt, dass da jetzt wirklich mehr Innovation in die Wissenschaften dadurch gekommen wäre.
Was hätten sich denn die, jetzt benutze ich auch mal das blöde Wort, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was hätten die sich denn konkret gewünscht? Es gibt ja schon seit langem da die große Ich-bin-Hanna-Bewegung, die das alles sehr stark anprangert.
Naja, also die wollen, dass es eben schon direkt nach der Promotion oder spätestens 2 Jahre danach eine Anschlusszusage gibt. Die Argumentation ist auch so ein bisschen, naja, die Promotion ist ja eigentlich schon diese Bewährungsprobe, sage ich mal, oder die Probezeit. Also da zeigt man ja eigentlich schon, dass man im Wissenschaftsbetrieb arbeiten kann, dass man verstanden hat, wie es geht. Also sie wollen eben, dass man spätestens nach 2 Jahren nach der Doktorarbeit weiß, ob man eben eine Chance auf eine feste Stelle in der Wissenschaft hat. Und sie fordern auch eine Befristungshöchstquote. Das heißt also, dass eben nur ein bestimmter Prozentsatz der Angestellten in so einer wissenschaftlichen Einrichtung befristet beschäftigt werden darf.
Du hast gerade schon ein Argument angesprochen, was auch häufig von Unis kommt, die dagegen argumentieren, dass alle sofort eine Zusage für eine feste Stelle kriegen, weil die sagen, es gibt halt diese festen Stellen einfach nicht. Dafür ist kein Geld da oder sie bekommen kein Geld dafür. Und wenn jetzt alle, die jetzt gerade da sind, eine feste Stelle kriegen, dann sind die für die nächsten 20 Jahre besetzt und alle, die nachkommen, gucken in die Röhre, die Leute, die in 2, 3, 4, 5 Jahren promovieren. Ich finde das Argument eigentlich ganz plausibel.
Ja, schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt mehr Geld bräuchte, um mehr Stellen zu schaffen.
Also sondern?
Man könnte einfach vorhandene Gelder umschichten. Also zum Beispiel die Drittmittel, von denen man auch einen Teil in feste Stellen umwandeln könnte oder auch die Grundfinanzierung der Unis. Das könnte man ja auch umschichten in feste Stellen.
Aber das hieße doch dann trotzdem, dass am Ende weniger Menschen diese Chance haben auf einen Weg in der Wissenschaft, weil eine feste Stelle bindet sozusagen Geld, was sonst 3 befristete Stellen, 4 befristete Stellen gewesen wären.
Ja, aber es ist sehr oft so, dass diese Drittmittel auch in Projektgelder fließen und dann sind die Projekte zu Ende. Und da gibt es auch viele Argumentationen darüber, dass eigentlich viele Projekte gar nicht sein müssen, weil sie eben dann im Sande verlaufen. Und man könnte ja auch auf diese Drittmittelfinanzierung, da könnte man ja auch einen Teil dieser Stellen mit festen Leuten, sag ich mal, besetzen, die dann eben bestimmte Aufgaben erfüllen, auch in dieser Projektarbeit.
Ich nehme noch mal eine Position der Unis quasi kurz stellvertretend ein. Die sagen auch häufig, es gibt einfach super wenig Stellen im Vergleich zu den vielen, vielen Promotionen, die wir in Deutschland haben. Und es ist klar, nicht jeder, der eine Promotion macht, kann auch eine Karriere in der Wissenschaft machen. Und das müsste eigentlich auch den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen klar sein, dass die Chancen da ja nicht so super wahrscheinlich sind, dass man bis ganz oben durchkommt und dass man deswegen einfach auch einen Plan B braucht und auch sagen muss, ja, vielleicht dann auch von den Unis mehr Hilfe, bessere Hilfe beim Übergang in die freie Wirtschaft oder in die freie Forschung, aber nicht so sehr daran kleben, es muss jetzt unbedingt die Wissenschaftskarriere sein.
Ja, das auf jeden Fall. Aber dafür wäre es ja wichtig, rechtzeitig zu wissen, wohin die Reise geht. Also wenn man jetzt eben nach der Promotion, wenn man damit fertig ist und dann weiß man schon ungefähr, okay, ich kann jetzt nach 2 Jahren, habe ich eine Chance auf eine feste Stelle, dann ist das ja, kann man ja viel besser planen. Und es ist schon auch vielen klar, aber trotzdem hat ja jeder die Hoffnung, dass es für einen selbst ja doch irgendwie einen Weg gibt.
Du hast auch schon angesprochen diesen Punkt, ja, da gehen dann auch einfach immer wieder gute Leute verloren. Sehen die Hochschulen das nicht? Haben die da keine Angst davor, dass ihnen gute Leute abhanden kommen? Und bemerkst du das schon? Du hast ja einen guten Überblick, was auch Deutschland als Wissenschaftsstandort angeht, dass Deutschland zunehmend unattraktiv ist für gute Wissenschaftler in der Welt?
Ja, man fragt sich das schon so ein bisschen. Also warum versuchen die nicht, gute Leute frühzeitig an sich zu binden? Aber ich denke, die verlassen sich einfach darauf, dass dann einfach der nächste oder die nächste gute Wissenschaftlerin kommt und dann einfach übernimmt. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen mit diesem Verstopfungsargument. Das steckt da ja auch mit drin, ne? Dass man eben will, da kommen immer neue Leute und dann gucken wir mal, was die so können.
Man denkt quasi, kommt immer noch was Besseres um die Ecke. So bloß nicht festlegen, da kommt noch was Besseres.
Genau, aber es wirkt halt insgesamt doch eher so, als würden die Leute so ein bisschen verheizt. Also ja, es jetzt klingt ein bisschen krass, aber manchmal hat man den Eindruck.
Aber hast du den Eindruck, die Leute machen trotzdem noch mit, weil eben dieser Wunsch in der Wissenschaft zu arbeiten so groß ist? Oder sagen dann auch einfach viele Leute, nee, ach, das ist mir einfach zu blöd?
Ja, also wird ja schon jetzt diskutiert, ne, dass es Fachkräftemangel schon an der Uni gibt. Und deswegen ist es natürlich schon fraglich, warum das System so bleibt. Und ich lebe ja in Schweden und das ist ein Grund, warum wir hier leben, ist auch, dass mein Mann, der ist Forscher, der hat damals eben auch keine Chance in Deutschland gesehen und hat eben jetzt in Schweden eine Anstellung bekommen. Und wir haben ja auch viele Leute aus Deutschland kennengelernt, die auch sagen, ja, nee, also das Wissenschaftssystem in Deutschland hat uns abgeschreckt und deswegen sind wir eben ins Ausland gegangen. Also diesen Brain Drain, wie es immer so schön heißt, den gibt es schon.
Ja, interessant. Jetzt dreht sich die Debatte, wenn es um die Missstände im Wissenschaftssystem geht, bei den Arbeitsbedingungen immer sehr stark um dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wird dieses Gesetz vielleicht auch ein Stück weit überfrachtet oder für alle Missstände verantwortlich gemacht, während es eigentlich ganz entscheidende Stellschrauben auch an anderer Stelle sind? Mehr Geld für feste Stellen von den Bundesländern oder dass ja die Unis selbst einfach gute Karrierewege und gute Stellen auch jenseits der Professur für ihre Leute bieten. Wie siehst du das? Wird das Gesetz vielleicht auch ein bisschen überfrachtet?
Ja, das würde ich eigentlich nicht so sehen, denn das Gesetz kann das ja auch regeln. Also man müsste ja einfach, wie ich es vorhin erwähnt habe, nur einfach Gelder umverteilen, ne? Also Drittmittel in Dauerstellen umwandeln. Also die Problematik liegt ja einfach in dem System, dass es sozusagen diesen Flaschenhals gibt, ne? Also am Anfang sind ganz viele, die sich dann eben auf die ganz wenigen Professuren dann bewerben. Und ich habe da auch Zahlen gehört, dass wirklich nur 30% der Nachwuchsforschenden am Ende eine Professur bekommen. Und da müsste man eben einfach mehr Stellen im Mittelbau schaffen.
Einen Punkt wollte ich gerne noch ansprechen, die Frage nach Diversität und Gleichstellung. So hat das auch Amrei Bahr gesagt bei uns im Interview. Diese prekären Arbeitsverhältnisse, die muss man sich auch erst mal leisten können. Also diese Unsicherheit vielleicht zwischendurch auch immer mal arbeitslos zu sein, dann die ganzen Ortswechsel, das würde Menschen benachteiligen, die keinen guten finanziellen Background haben, vielleicht auch Menschen mit Migrationsgeschichte und dann, wenn es um das Thema Familienplanung geht, eben auch Frauen. Wie erlebst du das in der Wissenschaft, in deinem Kontakt, vielleicht aus persönlicher Erfahrung? Also ist das wirklich ein diskriminierendes System, wo Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter dann schneller rausfallen und den Kürzeren ziehen?
Naja gut, also ich kann eigentlich von mir zum Beispiel sagen, ich habe auch Biologie studiert vor längerer Zeit schon und schon damals, das war 2001, bin ich fertig geworden, da hieß es, du als Frau, überleg dir das nochmal gut, ob du in der Wissenschaft überhaupt eine Chance hast. Also man muss sagen, das ist immer noch so. Frauen haben insgesamt schlechtere Karten im akademischen Betrieb. Aber jetzt, um die Gründe aufzuziehen, bräuchten wir, glaube ich, noch eine eigene Sendung.
Machen wir nächstes Mal.
Genau. Aber hier spielen natürlich Kinder eine Rolle, also Familienplanung. Und man kann sich eben wirklich nur auf das Wissenschaftsspiel einlassen, wenn man finanziell einigermaßen abgesichert ist. Und wie Amrei Bahr das auch in dem Interview gesagt hat, das ist einfach, wenn du sozusagen von zu Hause aus einfach schon die finanziellen Mittel mitbekommst, dann hast du einfach eine bessere Chance, wenn du jetzt auf einen Arbeitsvertrag angewiesen bist, um einfach auch in Deutschland bleiben zu können, dann hast du einfach auch schon mal schlechtere Karten. Also das ist schon eine Sache, die sich tatsächlich auf die Diversität in der Wissenschaft auswirkt.
Zum Schluss eine gute Nachricht, das haben sich ja auch viele, die uns geschrieben haben, gewünscht. Mal was Konstruktives, mal was Positives. Und diese gute Nachricht ist, es gibt einen neuen Podcast von unserem Schwestersender Deutschlandfunk Nova. Update Erde heißt der Podcast. Jede Woche freitags erzählen zwei Hosts aus den Nova Wissensnachrichten, was man in Sachen Klimawandel und Biodiversität wissen sollte. Also wenn man fundiert mitreden will, was zum Beispiel in der Klimabilanz besser abschneidet, Atomkraft oder Photovoltaik oder warum CO2 wichtig ist, aber wir vielmehr über Schmetterlinge sprechen sollten. Dann sollte man diesen Podcast hören, auch weil das Ganze wirklich so erklärt wird, dass man versteht, was genau hat das mit meinem eigenen Leben ganz konkret zu tun. Also vor allem auch, was kann ich selber machen? Da bekommt ihr dann auch viele gute Tipps und Ideen, zum Beispiel, warum Kochen im Bett sehr sinnvoll ist, interessiert mich auch, damit man sich dann eben nicht mehr so ohnmächtig fühlt, wie das ja angesichts dieser riesigen Klimakatastrophe auch schnell mal passieren kann. Also große Empfehlung meinerseits, unsererseits. Neue Folgen gibt's immer freitags bei uns in der DLF Audiothek App oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Update Erde heißt das Ganze. So, jetzt habe ich einen trockenen Mund vom vielen Reden, deshalb ab zum Aperol in die Sonne. Josephine Schulz ist mein Name und ich wünsche ein wunderschönes Wochenende.